Wenn Menschen am Ende ihres Lebens zurückblicken, treten oft die entscheidenden Linien ihrer Geschichte klar hervor: Brüche, Schuld, Bewahrung und überraschende Wendungen. So ist es auch bei David. In den letzten Kapiteln von 2. Samuel wird sichtbar, wie eng Gottes Treue mit einem fehlbaren Menschen verbunden ist und wie Gott durch Krisen, Gericht und Danklieder hindurch seine Königsherrschaft vorbereitet. Wer diese Texte liest, entdeckt darin nicht nur ein altes Königsdrama, sondern auch Spuren des kommenden Christus und Licht für das eigene Vertrauen auf Gott. Gott handelt in Gericht und Gnade, die Hungersnot und die Plage. Die 3 Jahre andauernde Hungersnot gegen Ende von Davids Regierungszeit liegt wie ein Schatten über dem Land. Nichts in 2. Samuel 21 deutet darauf hin, dass es sich um eine bloße Wetterlaune handelte. Erst als David das Angesicht des Herrn sucht, wird deutlich, was verborgen war: blutschuldig das Land. Saul hatte den Eid gebrochen, den Israel den Gibeonitern in den Tagen Josuas geschworen hatte, und hatte versucht, sie auszurotten. Gott übergeht kein Unrecht, das im Schutz seines Namens geschehen ist. Er ist nicht nur der Tröster seines Volkes, sondern auch der Hüter derer, denen in seinem Namen Versprechen gegeben wurden. Hier tritt etwas hervor, das uns leicht entgleitet: Bundestreue ist für Gott keine Randnotiz. Was Menschen vergessen, bleibt vor ihm präsent, bis es ins Licht gebracht und in Gottes Weise behandelt ist. Die Hungersnot ist darum keine Laune eines zornigen Gottes, sondern ein ernstes Zeichen: ungesühnte Schuld zerstört die Lebensgrundlagen eines Volkes. Als der Engel seine Hand nach Jerusalem ausstreckte, um es zu vernichten, reute Jehova das Unheil, und er sprach zu dem Engel: Es ist genug, lass nun deine Hand ab. Als David den Engel sah, wie er das Volk schlug, sagte er: Siehe, ich bin es, der gesündigt hat, ich bin es, der verkehrt gehandelt hat, aber diese Schafe, was haben sie getan? Deine Hand sei doch gegen mich und gegen das Haus meines Vaters. Dass David Gott fragt, statt kurzfristige politische Erklärungen zu suchen, markiert den Weg eines Mannes, der trotz aller Fehler gelernt hat, dass die entscheidenden Fragen geistlich sind. Die Lösung, die sich dann in schmerzlicher Wiedergutmachung vollzieht, ist für unser Gefühl hart und bleibt in manchen Details schwer zu ertragen. Doch die Erzählung lenkt den Blick weniger auf die Einzelheiten als auf Gottes Ernst mit der Gerechtigkeit. Treue, gegebene Eide und vergossenes Blut sind vor Gott gewichtig. Zugleich wirkt Gott nicht aus Willkür, auf dem Hintergrund von Gericht öffnet er einen Weg zur Versöhnung. So wie später David nach der Volkszählung bekennt: Ich habe sehr gesündigt mit dem, was ich getan habe. Und nun, Herr, lass doch die Schuld deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt. So steht am Ende nicht der Hunger als endgültiges Urteil, sondern das Ringen Gottes um Heil und Wiederherstellung. Wer diese Spannung aushält, Heiligkeit, die nicht nachgibt, und Gnade, die nicht loslässt, beginnt zu verstehen, wie tief Gottes Herz um sein Volk wirbt. Ganz ähnlich führt die Volkszählung in 2. Samuel 24 in eine Krise hinein, die Gottes Heiligkeit beleuchtet. Äußerlich ist eine Zählung nichts Unmoralisches. Doch im Kontext der Geschichte Israels ist sie hier Ausdruck eines Herzens, das sich an Zahlen und militärischer Stärke festhält, statt im Herrn seine Sicherheit zu suchen. Job spürt die Gefahr und fragt den König: Weshalb hat der König Gefallen an solch einer Sache? Aber David setzt sich durch. Erst als das Werk vollendet ist, wird sein Herz getroffen, und er erkennt die Tiefe seines Fehlers. Gott lässt eine Plage zu, die von Daniel bis Beersheba 70.000 Menschen hinwegrafft. Es ist eines der dunkelsten Kapitel in Davids Biografie, weil seine persönliche Verehrung über das ganze Volk hereinbricht. Heiligkeit bedeutet hier, Gott nimmt den Stolz des Herzens so ernst wie offenkundige Gewalttat, und er erlaubt, dass die Konsequenzen sichtbar werden. Mitten in dieser schweren Szene tritt jedoch eine andere Seite Gottes hervor. Als der Engel seine Hand gegen Jerusalem ausstreckt, um die Stadt zu vernichten, heißt es, dass der Herr Mitleid hat wegen des Unheils und zu dem Engel spricht: Es ist genug, zieh deine Hand ab. David sieht den Engel und stellt sich vor Gott als der Verantwortliche hin. Er bekennt seine Sünde und nennt das Volk, diese Schafe. Er bittet, dass die Hand Gottes gegen ihn und das Haus seines Vaters gehe, nicht gegen die Herde. In dieser Haltung blitzt etwas von Christus auf, der König, der sich selbst anstelle der Schuldigen stellt, der den Schlag auf sich ziehen möchte, damit die Schafe leben. Gott nimmt dieses Bitten ernst, aber er führt es auf seine Weise zum Ziel. Aber nachdem David das Volk gezählt hatte, schlug ihm das Herz. Und David sagte zum Herrn, ich habe sehr gesündigt mit dem, was ich getan habe. Und nun, Herr, lass doch die Schuld deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Und David baute dort dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Heisopfer. Da ließ der Herr sich für das Land erbitten, und die Plage wurde von Israel abgewehrt. Gottes Handeln in Hungersnot und Plage ist kein willkürlicher Zorn, sondern Ausdruck seiner heiligen Treue, die Schuld ans Licht bringt und doch einen Weg der Versöhnung eröffnet. In Davids Bekenntnis und im Altar auf der Tenne wird deutlich, dass Gott dort am tiefsten eingreift, wo ein Mensch nicht mehr beschönigt, sondern sich schuldig weiß und sich auf Gottes Erbarmen wirft. Wer auf Christus als das vollkommene Opfer schaut, entdeckt in den dunklen Kapiteln des eigenen Lebens nicht nur die ernste Seite von Gottes Heiligkeit, sondern auch die Zuversicht, dass er fähig ist, Orte des Gerichts in Orte seiner Nähe zu verwandeln. Ein König, der dankt, vertraut und kämpft, Davids Lied und seine Kämpfe. Am Ende seines Weges als König blickt David zurück, und das, was ihn zuerst beschäftigt, sind nicht seine politischen Erfolge, sondern der Herr selbst. 2. Samuel 22 legt uns ein großes Danklied in den Mund, das später als Psalm 18 in das Liederbuch Israels aufgenommen wurde. David sagt, der Herr ist mir mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Er findet Worte für das, was ihn durch alle Kämpfe getragen hat. Gott ist der feste Grund, die Zuflucht, der Schild, das Horn seines Heils. Diese Bilder tragen eine lange Geschichte in sich, Gefahren, Verfolgungen, innere Anfechtungen. David sieht seine Siege nicht als Triumph der eigenen Tüchtigkeit, sondern als Frucht des Eingreifens Gottes. So wird sein Lied zu einer Schule des Sehens, wer den Weg mit Gott hinter sich hat, erkennt, wie viel von dem, was gelungen ist, nicht aus der eigenen Hand stammt. David preist Gott als seinen Fels, seine Burg, seinen Erretter, seinen Hort, seinen Schild, das Horn seines Heils, seine hohe Feste, seine Zuflucht und seinen Retter. Gleichzeitig lässt dieses Lied einen Zwiespalt erkennen. David spricht von seiner Gerechtigkeit, von Reinheit seiner Hände, ja davon, dass der Herr ihm nach seiner Gerechtigkeit vergolten habe. Er schildert sich selbst als treu und rechtschaffen, und es ist nicht gelogen, dass in seinem Herzen aufrichtige Liebe zu Gott wohnte. Aber im Licht der gesamten Erzählung wissen wir um Bathsheba und Uria, um Schuld und Verstrickung. David ist zugleich der Mann nach Gottes Herzen und ein Mensch mit schweren Verfehlungen. Gerade dadurch wird sein Danklied zu einem Spiegel für uns. Echte Gottesliebe schließt Blindheit für die eigene Widersprüchlichkeit nicht aus. Dass Gott diesen Psalm dennoch in die Schrift aufnimmt, zeigt, dass er mit unvollkommenem Lob umzugehen weiß. Er nimmt den wahren Kern, die Anerkennung seiner rettenden Gnade, und führt den Sänger selbst weiter in ein tieferes Verstehen seiner eigenen Abhängigkeit. Die Erzählung von Davids letzten Kämpfen unterstreicht diese Spannung. In 2. Samuel 21 werden noch einmal Auseinandersetzungen mit den Philistern geschildert. Früher war David der junge Kämpfer, der Goliath gegenübertritt und in der Kraft des Herrn siegt. Jetzt sehen wir einen gealterten König, der im Kampf ermüdet, dessen Leben bedroht ist und der von seinen Männern geschützt werden muss. Andere treten hervor und erschlagen die Nachkommen der Riesen. Die Zeit des einsamen Helden ist vorbei, David bleibt wichtig, aber er trägt den Kampf nicht mehr allein. Der König nach Gottes Herzen wird zum Mann, der die Grenzen seiner Kräfte akzeptieren muss. In dieser Schwäche liegt etwas Befreiendes, Gottes Werk hängt nicht an der ungebrochenen Stärke eines Einzigen, sondern er teilt den Kampf auf viele Schultern auf. Das Königreich Gottes trägt er selbst, die einzelnen Diener kommen und gehen, werden stark und werden schwach. Durch all das hindurch wird der Blick auf einen größeren König gelenkt. David, der dankt, vertraut und kämpft, ist ein Schatten dessen, der einmal kommen soll. Christus ist der, auf den Davids Worte in ihrer Fülle zutreffen, für ihn gilt ohne Einschränkung, dass der Weg des Herrn vollkommen ist, dass keine Finsternis seine Gemeinschaft mit dem Vater trübt. Er ist der König, der nicht nur einzelne Feinde, sondern den letzten Riesen, Sünde und Tod überwunden hat. In seinem Kampf gibt es keine Mischung von Licht und Schatten. Wenn David bekennt, ja, du bist meine Leuchte, Herr, und der Herr erhält meine Finsternis, dann dürfen wir dieses Wort im Licht des Gekreuzigten und Auferstandenen hören. In ihm hat Gott unsere Finsternis getragen, um uns in ein Licht zu stellen, das nicht mehr verlöscht. Der Herr ist mir mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Ja, du bist meine Leuchte, Herr, und der Herr erhält meine Finsternis. Davids Lied und seine letzten Kämpfe zeichnen das Bild eines Königs, der durch alles hindurch auf Gott verweist und gerade in seiner Begrenztheit auf Christus hinweist. Seine Worte vom Fels und Erretter gewinnen im Licht dessen Tiefe, der als Sohn Davids endgültig über Sünde und Tod gesiegt hat. So wird die Erinnerung an David nicht zu einer Geschichte vergangener Helden, sondern zu einer Einladung, die eigene Schwäche nicht zu verstecken, sondern im Vertrauen auf den König zu leben, dessen Weg wirklich vollkommen ist und der seine Gemeinde durch alle Zeiten trägt. Die letzten Worte Davids, Hoffnung auf den gerechten König. Die Schrift überliefert uns die letzten Worte Davids als eine Art geistliches Vermächtnis. Sie sind keine sentimentale Rückschau, sondern eine von Gottes Geist getragene Schau in die Zukunft. Und dies sind die letzten Worte Davids, Ausspruch Davids, des Sohnes Isais, Ausspruch des Mannes, der hochgestellt ist, des Gesalbten des Gottes Jakobs und des Lieblings in den Gesängen Israels. David versteht sich an diesem Punkt nicht in erster Linie als politische Figur, sondern als der, durch den der Geist des Herrn spricht. Er weiß, dass seine eigene Geschichte eingebettet ist in eine größere Linie, in der Gott sein Königreich aufrichtet. Darum geht sein Blick über die eigene Person hinaus, er beschreibt den, der gerecht herrscht über die Menschen und in der Furcht Gottes regiert. In dieser Beschreibung liegt eine Sehnsucht, die das Herz Israels und der ganzen Menschheit berührt, der Wunsch nach einem Herrscher, dessen Macht und Gottesfurcht sich nicht widersprechen, sondern durchdringen. Vers 3b sagt, dass David, der ein Vorbild auf Christus ist, unter den Menschen gerecht regierte und dies in der Furcht Gottes tat. David greift zu Bildern, um diese Gestalt zu zeichnen, wer gerecht herrscht über die Menschen, wer in der Furcht Gottes herrscht, wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufstrahlt, eines Morgens ohne Wolken, von ihrem Glanz nach dem Regen das Grün aus der Erde. Ein Morgen ohne Wolken, das meint nicht nur schönes Wetter, sondern eine Atmosphäre ohne Bedrohung, ohne das Ziehen dunkler Fronten am Horizont. Der gerechte König bringt nicht lediglich Ordnung, sondern Licht, seine Herrschaft bedeutet nicht nur Sicherheit, sondern Aufatmen. Wie der Regen, der die Erde durchfeuchtet, und das Licht, das das junge Grün zum Vorschein bringt, so wirkt seine Königsherrschaft Leben hervor, das vorher verborgen war. Dies ist mehr als eine ideale Herrscherfigur im politischen Sinn. In der Linie der Schrift schimmert hier der Messias auf, der Sohn Davids, dessen Herrschaft Gerechtigkeit und Frieden umschließt. An diesem Punkt wird Davids Selbstwahrnehmung bemerkenswert nüchtern. Er sagt, ja, nicht so mein Haus bei Gott? Hat er mir doch einen ewigen Bund gesetzt, in allem geordnet und bewahrt? Denn all mein Heil und all mein Wohlgefallen, lässt er es denn nicht sprießen? David weiß um die Spannungen und Brüche in seinem Haus, wir werden sie im weiteren Verlauf der Königsgeschichte noch schmerzlich sehen. Und doch hält er sich an Gottes Bund. Die Grundlage seiner Hoffnung ist nicht die moralische Qualität seiner Nachkommen, sondern die Zusage Gottes, die er als in allem geordnet und bewahrt beschreibt. Das ist eine theologische Tiefe, Hoffnung gründet nicht im optimistischen Blick auf menschliche Entwicklungen, sondern im Charakter des Gottes, der Versprechen gibt und sie in seiner Treue durchträgt, auch wenn die sichtbare Geschichte zerrissen wirkt. Im Kontrast dazu stehen die Gottlosen, aber die Verruchten sind allesamt wie Dorngestrüpp, das verweht wird, denn mit der Hand fasst man es nicht an. Dornen sind stechend, hinderlich, letztlich nutzlos, man kann sie nicht einfach in die Hand nehmen, ohne sich zu verletzen. Am Ende werden sie mit Eisen und Speerschaft entfernt und mit Feuer verbrannt. Während das Bild des gerechten Königs Leben, Licht und Wachstum heraufbeschwört, beschreibt dieses Bild das notwendige Ende einer Existenz, die sich der Herrschaft Gottes verschließt. So spannt David einen weiten Bogen zwischen dem König, der wie die aufgehende Sonne über einem gereinigten Land erscheint, und jenen, die sich wie Dorngestrüpp der Ordnung und dem Wohl des Feldes entgegenstellen. Das ist kein kaltes Drohbild, sondern die realistische Feststellung, dass Gottes Königsherrschaft nicht nur tröstet, sondern auch scheidet. Und dies sind die letzten Worte Davids, Ausspruch Davids, des Sohnes Isais, Ausspruch des Mannes, der hochgestellt ist, des Gesalbten des Gottes Jakobs und des Lieblings in den Gesängen Israels. Es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels hat zu mir geredet, wer gerecht herrscht über die Menschen, wer in der Furcht Gottes herrscht, wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufstrahlt, eines Morgens ohne Wolken, von ihrem Glanz nach dem Regen das Grün aus der Erde. Davids letzte Worte richten den Blick weg von der Vergänglichkeit menschlicher Herrschaft hin zu dem dauerhaften Bund und dem kommenden gerechten König. Die Bilder vom wolkenlosen Morgen und vom Gras, das nach dem Regen sprießt, malen die Hoffnung eines Königreiches, in dem Gerechtigkeit und Leben zusammengehören. Wer sich an Christus, den Sohn Davids, bindet, verankert seine Erwartung nicht in fragilen Ordnungen dieser Welt, sondern in Gottes geordnetem und bewahrtem Bund. So kann selbst in unsicheren Zeiten eine stille Gewissheit wachsen, dass das Licht seines Reiches unsere Dunkelheiten nicht nur streift, sondern eines Tages endgültig vertreibt. Herr Jesus Christus, du Sohn Davids und wahre König, danke, dass du inmitten von Schuld, Gericht und menschlicher Schwachheit deinen Bund nicht aufgibst. Dort, wo unsere Geschichte wie Davids von Versagen und falschem Vertrauen gezeichnet ist, schenkst du uns am Kreuz einen Altar der Versöhnung und machst den Weg frei zu neuem Leben. Lass dein Licht wie der Morgen in unseren Herzen aufgehen, vertreibe die dunklen Schatten von Angst, Anklage und Resignation und richte uns neu auf deine Gerechtigkeit und deine Gnade aus. Stärke das Vertrauen, dass deine Zusagen sicher sind und dein Königreich kommen wird, auch wenn die Umstände dagegen stehen. Friede, Trost und Hoffnung aus deiner Herrschaft erfülle die Gemeinden und Häuser, so dass viele in dir ihren sicheren Felsen und Retter finden. Dein Name werde geehrt, jetzt und in Ewigkeit. Amen.